Wo sind bei mir diese Blockaden im Leben? Was sind Muster, die sich immer wieder wiederholen? Also zum Beispiel immer wieder die gleiche Art von Partnerwahl. Oder irgendwie schaffe ich es nie im Beruf, den richtigen Job zu finden. Oder ich weiß gar nicht genau, was ich erreichen möchte. Oder ich komme immer mit bestimmten Menschen an bestimmten Stellen immer wieder nicht weiter. Oder ich stelle fest, finanziell, egal was ich alles auf die Beine stelle, erreiche ich es nicht.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und heute habe ich eine besondere Gästin. Denn ich habe schon von ihr Online-Kurse gesehen, mitgemacht, ich habe Bücher von ihr gelesen. Ich bin großer, großer Fan ihrer Arbeit. Ihr Name ist Sabine Lück. Sie ist eine sehr erfahrene psychologische Psychotherapeutin, systemische Lehrende. Sie ist Gründerin und auch Leiterin des Instituts für transgenerative Prozesse. Sie ist Gründerin der Generationscode-Methode oder auch Generation-Code-Methode. Sie ist mehrfache Autorin. Vielleicht kennst du eines ihrer Bücher, Vererbtes Schicksal, An auf der Couch. Oder jetzt auch ihr neuestes Buch, was vor kurzem erst erschienen ist, Vererbtes Glück, wie Eltern und Kinder gemeinsam Familientraumata heilen können. Ja, auch in Führung spielt natürlich Trauma und auch transgenerative Prozesse eine Rolle. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mit dir, liebe Sabine, heute über das Thema sprechen darf. Es geht um transgenerative Prozesse und auch transgenerationale Weitergabe. Also herzlich willkommen, Sabine.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Denn das Thema ist ja in den Jahren einfach für mich zumindest in meiner Wahrnehmung gewachsen. Aber du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, dass all das, sich selber zu verstehen, was hat das vielleicht auch mit meinen Vorfahren zu tun, mit meinen Eltern, aber auch über andere Generationen hinweg. Und bevor ich mit dir wirklich in das Thema einsteige, möchte ich dir eine Frage am Anfang stellen. Und zwar zum Podcast. Also, was, wenn du an das Thema Female Leadership, also Frauen in Führungspositionen denkst, was kommt dir da für ein Bild oder auch für ein Gefühl?
Auf jeden Fall kommen wir als allererstes, brauchen wir noch viel, viel mehr davon.
Ja.
Und ich glaube, diese Welt wäre eine andere, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären, definitiv. Und deswegen freue ich mich über jede Frau, die sich dafür entscheidet. Und ich glaube auch, dass Female Leadership einfach ein ganz anderer Führungsstil ist, wenn wir uns wirklich lösen vom patriarchalischen Stil, der uns natürlich auch mal ganz viel als das einzig Wahre vorgemacht wurde. Aber wenn wir wirklich vertrauen auf unsere ureigensten weiblichen Führungskräfte, die in uns schlummern, dann ist das das Beste.
Schön, auch das Wort Führungskraft, ja, bekommt ja da nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn ich wirklich an diese Power denke und nicht nur an diesen Titel vielleicht, sondern wirklich an die Kraft. Vielen, vielen Dank. Jetzt hatte ich schon so ein bisschen angekündigt, transgenerative Prozesse oder transgenerationale Weitergabe. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen einfach da so eine allgemeine Definition geben, damit wir so ganz gut ins Thema einsteigen können.
Genau. Also als ich begonnen habe vor 30 Jahren, da war das noch gar nicht, sag ich mal, so populär, wie es jetzt heute ist. Und wir kannten zum Beispiel auch noch nicht die epigenetische Seite. Das heißt wirklich, was wir heute wissen, dass Erfahrungen unserer Vorfahren, die sie in ihrem Leben gemacht haben, seien es traumatische oder seien es auch positive oder auch ja die aus der Krise entstandenen Überlebensstrategien, all das vererbt, wird wirklich vererbt. Wir bekommen das und es wird in unseren Zellen praktisch weitergegeben, sodass wir in unserem Leben mit diesen Themen zu tun haben, ohne das natürlich zu wissen. Und es gibt natürlich auch noch andere Übertragungswege, wie zum Beispiel dann in der Erziehung, im Vorleben von dem, was unsere Eltern, unsere Großeltern uns zeigen und natürlich in dem Umgang, den wir erleben mit unseren Eltern, die Bindungsfähigkeit, ein ganz großes Thema. Alles Dinge, die dazu beitragen, zu wem wir werden irgendwann und was sich da praktisch an Persönlichkeit in uns entwickelt. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Komponente halt zu sehen. Es ist nicht nur aus der eigenen Biografie entstanden, sondern es gibt schon etwas, was von Anbeginn in uns schlummert und uns mit beeinflusst.
Ja, so wichtig. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich vor vielen Jahren damit so ein bisschen, meine Mutter hatte damit tatsächlich auch angefangen, weil sie so ein Buch dazu gelesen hatte und sie dann erstmal auf ihre Reise ging, was mit ihrer Mutter und deren Mutter und so weiter so war. Bis wo zieht sich das denn zurück? Also kann man sagen, das ist eher so bis in die letzten 100 Jahre, was da weitergegeben ist, oder kann man, gibt es da ein Zeitfenster?
Also ganz genau weiß ich das natürlich nicht, weil letztendlich glaube ich, dass es ja immer so weitergeht. Es gibt ja nicht irgendwo einen Stopp oder wir stellen auf Null oder so. Aber ja, es verwässert sich wahrscheinlich immer mehr, wenn ich überlege, was vielleicht eine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßfahrerin erlebt hat. Da sind ja natürlich ganz viele andere Einflüsse dann in den nächsten Generationen dazugekommen. Trotzdem sind ihre Spuren bestimmt auch noch in uns und in mir. Und manchmal erlebe ich das tatsächlich, dass Themen sehr, sehr weit zurückreichen, gerade wenn sie besonders schlimm waren, wenn es um, ja, um Tod ging oder einen schweren Verlust oder ein anderes sehr, sehr schweres Leid. Also wenn wir zum Beispiel an Holocaust-Opfer oder so denken, dann sind das natürlich Themen, die nicht einfach in 2, 3 Generationen später aufgelöst sind, sondern die einfach sehr viel länger brauchen. Und von daher, wir schauen immer zurück bis zu den Urgroßeltern, weil das meistens auf jeden Fall immer noch einen großen Impact hat. Und wenn nötig, dann eben auch noch eine Generation davor. Bloß hier weiß man oft nichts mehr. Und wir können zwar vieles in der Aufstellungsarbeit auch durch Hinspüren und durch das, was im wissenden Feld irgendwie so passiert, irgendwie herausfinden. Aber wir sind doch immer sehr befriedigt, wenn wir auch tatsächlich Daten und Fakten kennen und es nicht so magisch bleibt, ne? Und da ist dann eben tatsächlich so, dass wir eben zu den Urgroßeltern vielleicht noch kommen, aber viel weiter zurück nicht. Du hast Glück, dass deine Mutter dann schon etwas geforscht hat und das ist dann sicherlich auch das Geschenk an dich, dass du da einfach mehr drüber weißt.
Ja, und auch, also ich auch selber habe tatsächlich auch meine eigenen Großeltern dann eher väterlicherseits tatsächlich vor ein paar Jahren befragt, bevor sie verstorben sind, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Das ist natürlich auch immer durch eine gewisse Brille, ne? Ohne Frage. Und manches wurde wahrscheinlich schon so ein bisschen, dass sie es gar nicht erzählen wollen oder sie kanalisieren es irgendwo ein Stück weit natürlich auch selektiert. Gleichermaßen hat mir das total geholfen, so ein paar Sachen einfach besser, auch sie besser zu verstehen. Deswegen da vielleicht so ein Zwischenappell an jeden, wer noch lebende Großeltern hat, direkt krallen. Und schon mal so ein bisschen in die Forschung gehen, einfach ist ja auch gut fürs eigene Familienverständnis an vielen, vielen anderen Stellen auch natürlich, ja.
Absolut. Ich habe wirklich vor vielen Jahren ein Spiel entwickelt, was auch eben sozusagen diese Methode Generation Code beinhaltet. Und das ist ein Stammbaumspiel, ne? Das ist ein Spiel, das kann man nicht öffentlich bekommen, weil es wirklich ein, ja, ein Skalpell ist. Also es geht wirklich sehr deep. Und von daher muss das in therapeutische oder beraterische Hand, also Fachkräfte, die das dann mit jemandem spielen. Aber das sind so Dinge, wo Fragen gestellt werden und wo es natürlich am allerschönsten ist, wenn das eine Familie miteinander spielt, wo zum Beispiel mehrere Generationen zusammenkommen. Und dann kann zum Beispiel die Mutter oder die Großmutter ja noch viel weiter zurückschauen und Daten und Fakten geben, die wirklich interessant sind. Und du hattest gesagt, das ist dann vielleicht auch so eingefärbt. Auch das spielt natürlich eine große Rolle. Aber wie gesagt, ich bin ja systemisch Lehrende, also kenne mich gut aus mit dem Thema Genogrammarbeit, wo man zum Beispiel immer unterscheidet zwischen den neutralen Fakten und Daten und dem, was eben mehr so individuell oder eingefärbt ist, wo Menschen dann eben, ja, sagen, der war ein so und so Typ und der hat das und das für die Familie bedeutet. Und das sind natürlich dann immer die persönlichen Erfahrungen oder aber auch schon die Bewertungen, die da mit drin sind. Und das kann man dann aber schon so ein bisschen unterscheiden. Trotzdem ist es ja von Bedeutung, weil es für diesen Menschen dann so war. Oder aber es gibt dieses Bild in der Familie und das wird ja dann ebenfalls weitergereicht.
Ja, sehr super spannend. Und wenn du so ein bisschen vielleicht auch, ich meine, wir sind jetzt in so einer starken Businesswelt, viele von uns sind 8 Stunden da am Tag tätig oder noch länger, gerade auch in Führungspositionen. Und es gab über viele Jahre immer eher noch so die Trennung zwischen dem privaten Ich und dem beruflichen Ich, was seit vielen Jahren ein bisschen mehr verschmelzt, vielleicht nicht bei, vielleicht auch manche das ganz bewusst trennen. Gleichermaßen, wie kann ich denn zum Beispiel im beruflichen Alltag
fast egal vielleicht, in welcher Rolle ich irgendwo bin, erkennen, ob ich irgendwo was in mir trage, du schreibst in deinem Buch von dieser Seelenkapsel, ja, wo so ein Stück weit auch dieses, auch manchmal das Leid sich ein bisschen zeigt. Was sind denn so, oder was können denn Indizien sein?
Also ich müsste jetzt mal ein bisschen differenzieren nochmal,
ja.
Wenn du sagst, ja, die Frage ist, woran spüre ich das oder was bedeutet das eigentlich für mich als Female Leadership, wenn diese transgenerationalen Themen kommen. Also ich fange vielleicht mal da an, bei der Mission des inneren Kindes, die ja entsteht, wenn wir Kinder sind. Und ich spreche dann immer als Bild von diesem Treuevertrag, den wir eingehen mit unseren Eltern, einen Treuevertrag mit Mutter, einen mit Vater, sprich mit der Linie und mit der Linie. Und diese Treueverträge beinhalten den Wunsch des Kindes, die Eltern zu heilen und zu retten und an ihrem wunden Punkt, an ihrer schmerzlichsten Wunde wirklich zu schützen, aber auch zu heilen und gleichzeitig ihnen aber treu zu sein, sie also da nicht zu berühren. Und das ist sozusagen so ein Spannungsfeld, was dann dazu führt, dass wir einerseits eine Mission beginnen, in der wir genau das, was gefehlt hat, versuchen zu ersetzen, zu erreichen, hinzubekommen, was zum Beispiel für weibliche Führungskräfte ein großes Thema ist, wenn zum Beispiel ihre Vorfahrinnen es nicht hinbekommen haben, irgendwas aus ihrem Leben zum Beispiel zu machen, ihre berufliche Seite zu leben, obwohl sie das unglaublich gern wollten und sie gefangen waren in den Strukturen, dass sie einfach, ja, zurückgeschrumpft wurden auf diese Rolle als Mutter, als Caregiverin und so weiter. Und dann irgendwann später jemand ist und sagt, und ich muss aber beruflich ganz viel erreichen. Und sie das vielleicht nicht nur für sich tut, sondern vielleicht auch für die ganze Ahnenlinie mit. Also ich kenne das zum Beispiel, ne, weil meine weiblichen Vorfahrinnen waren so abhängig, weil sie alle allein gelassen waren. Die Männer starben, waren nicht da und sie mussten alleine ihre Kinder großziehen, flüchten, durch Kriegswirren durch und so weiter, sodass sie diese Möglichkeit gar nicht hatten und dass ich für mich gespürt habe, das ist etwas, was ich unbedingt erreichen muss. Und dann natürlich ganz viel Fokus auf diese Arbeit gelegt wird, beziehungsweise gleichzeitig mir ja auch klar war, du musst trotzdem so eine gute Mutter sein. Du musst das auch hinkriegen. Und ja, wie kriegt man das jetzt unter einen Hut in einer Gesellschaft, die ja genau das Gegenteil tut, die das überhaupt nicht fördert, sondern entweder leiden dann die Frauen oder aber die Kinder sehr darunter. Und das ist zum Beispiel ein Teil dieses Treuevertrags. Und dann geht's auch inhaltlich vielleicht noch darum, was genau möchte ich denn in unseren Ahnen oder in der Ahnenlinie fördern. Was genau hat da gefehlt? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass diese Unterstützung von Frauen gefehlt hat. Und dass ich vielleicht zum Beispiel denke, ich muss jetzt ganz viel Frauen darin unterstützen, groß, stark in ihre Kraft zu kommen. Und auch das kann eben etwas sein, was ich dann im Beruf super umsetzen kann. Aber wenn ich nicht verstanden habe, dass das zu tun hat mit diesem kindlich, mit dieser kindlichen Mission, mit dieser Berufung, dann kann es zur Verwechslung kommen und dann kann es auch zum Burnout kommen oder dazu, dass ich irgendwann frustriert und enttäuscht bin, weil das, was ich mir davon verhofft habe, nämlich vom Kind aus gesprochen eine glücklichere Mutter, und dann passiert es nicht, dass die Frauen, die ich so glücklich machen will, glücklich werden, dann kann es Frustration erzeugen, Ärger erzeugen, dann kann sich das Ganze auch mal drehen oder aber im schlimmsten Fall dann auch bei mir selber zu Burnout-Symptomen führen und zu dem Gefühl, es hat ja alles nichts genutzt.
Ja.
Das sind so wichtige Dinge, die wichtig sind, die zu verstehen, gerade, glaube ich, in dem Bereich Führungskräfte. Was ist wirklich authentisch? Was ist wirklich meins? Oder welche Träume, welche Wünsche meiner Eltern, Vorfahren erfülle ich hier?
Ja, so wichtig, weil da ja vor allen Dingen auch oft damit dahinter steckt, du hast gerade das Stichwort Burnout angesprochen, oft ja auch so eine Art, ich will nicht sagen Perfektionismus, aber so ein Drive nach vorne zu gehen, der wahrscheinlich auch an vielen Stellen oder kann zumindest so sein, dass ich mich selber vielleicht auch übergehe und auf Signale beispielsweise nicht achte, weil ich so das Gefühl habe, das muss ich jetzt machen, so diesen inneren Muss zu haben und das für sich zu analysieren, wo kommt das eigentlich her? Steckt da auch was mit drinne? Ne, es gibt ja diese, du weiß das besser als ich, aber diesen typischen oft geprägten Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, was ja auch oft mit dem inneren Kind zusammenhängt, hängt das auch oft mit der Linie dann zusammen?
Also das ist ein großes Thema, das Selbstwert. Also ich würde sagen, grundsätzlich in der therapeutischen oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja den meisten Menschen wirklich darum, das Gefühl zu bekommen, ich bin so, wie ich bin, gut. Nicht nur gut genug, sondern gut. Und genau, und dieses tiefe Gefühl einfach, und zwar nicht im Fake, sondern in dem, was in mir eigentlich als wahre Essenz da ist, damit richtig zu sein in dieser Welt, das ist, glaube ich, unser tiefster Wunsch. Und ich sage dann immer, diese göttliche Ursprungsessenz, nach der sehen wir uns so unglaublich stark. Und nach dem Gefühl, Mensch, ich kann einfach damit in dieser Welt sein und ich bin gut genug, ich bin okay, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin richtig genau an der Stelle, wo ich bin. Und das sind alles Themen, die sind extrem beeinflusst durch die transgenerationalen Prozesse oder die Weitergabe und das Leid und die Treue, die ich nach hinten eingehe. Und es kann zum Beispiel schon sein, dass Frauen in meiner Linie einfach nicht Selbstwert haben durften oder nicht entwickeln konnten. Und schon aus Treue zu ihnen darf ich vielleicht nicht einfach dastehen und sagen, ich bin so, wie ich bin, super und richtig. Aber es kann auch viel komplizierter sein. Also zum Beispiel bei mir war lange Zeit ein Thema, dass meine Mama eben so eine ganz bescheidene war. Ich sage immer, sie war so ein Sterntaler-Mädchen, Kriegskind und hat wirklich alles gegeben für die Gemeinschaft, für die anderen. Und so innerlich dieses Bild einer Mutter Teresa, ich brauche nichts, ich bin für andere da. Und das hat systemisch, weil das ist wichtig zu verstehen, in der systemischen Sicht versuchen wir ja immer, Ausgleich zu finden. Und da war eben dieses für sich zu sorgen so gar nicht. Also habe ich das als Kind übernommen und habe gezeigt, guck mal, Mama, als Vorbild für sie, du kannst auch als Erste am Tisch sein und dir das dickste Stück Kuchen nehmen. Das habe ich gemacht. Und das hatte natürlich keinen positiven Effekt. Es hat dazu geführt, dass die anderen gesagt haben, was ist dieses Kind? Egoistisch und auf sich bezogen. Und das ist ja unerhört. Ich wurde viel beschämt deswegen. Und das hat natürlich irgendwann so ein Gefühl gemacht, so bin ich. Ne? Ich bin scheinbar jemand, die das dickste Stück Kuchen will. Und bis ich dann irgendwann verstanden habe, gut so, das ist eine gar nicht so schlechte Eigenschaft. Mhm. Und bis ich dann aber auch verstanden habe, dass das gar nicht stimmt, dass ich ein egoistischer Mensch bin, sondern dass ich tief in mir eigentlich, sage ich mal, ebenso wie meine Mutter, eine ziemlich großzügige und gebende Person war. Aber ich war irgendwie festgeschrieben von der Außenwelt auf dieses Bild. Und das alles in der Tiefe zu verstehen, warum ich jetzt nun genau so bin, wie ich bin, was daran aber, jetzt nenne die immer eine sogenannte Scheinidentität ist, die ich sozusagen entwickeln musste, um mit diesem Thema meiner Ahnen überhaupt klarzukommen und diesen Auftrag der Auflösung von altem Leid gerecht zu werden und so weiter. Was genau bin ich eigentlich jetzt davon? Was ist das Authentische und was habe ich mir angeeignet? Und hier muss man dann ja wiederum differenzieren, was davon ist aber eigentlich auch ganz cool. Was will ich auch behalten? Weil es ja dazu geführt hat, dass ich eine gewisse Expertise entwickelt habe, die ich jetzt in meinem Leben auch nutzen kann. Du merkst schon, es ist ein großes Feld und ich habe wirklich einige Jahre mit großen Firmen zusammengearbeitet und gerade Leadership Coaching auch gemacht und diesen Generation Code mit Menschen durchgeführt, die in Führungspositionen sind. Und es war unglaublich spannend zu sehen, was danach geschah und wie sie sich auch verwandelt haben, wie anders sie dann auch in ihren Beruf gegangen sind. Und ich finde auf jeden Fall sehr viel besser. Es gab natürlich auch Leute, die haben das dann aufgegeben und haben mal was ganz anderes gemacht. Aber auch das ist dann ja authentisch.
Ja, ist auch okay. Manch einer ist auch zu dem Punkt noch nicht offen genug dafür oder es passt gerade nicht ins Leben rein.
Ja, oder etwas auch anderes ist genau das Richtige. Ne? Menschen, die sagen, hey, das habe ich eigentlich nur für mein Familiensystem gemacht und eigentlich bin ich wirklich glücklich als Aussteigerin irgendwo und lebe von der Hand in den Mund oder so. Und ist da dann irgendwie auch ein tolles Vorbild. Also wie gesagt, ich freue mich natürlich über jeden, der in diesem Bereich bleibt, weil ich glaube, diese Welt damit auch ein bisschen besser werden kann, wenn wir weibliche Führungskräfte haben, die eben authentisch bei sich sind und die wirklich begriffen haben, dass weibliches Führen unglaublich wertvoll ist.
Ja, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen auch aus deiner Expertise oder aus deiner Erfahrung vielleicht auch in der Arbeit mit Unternehmen. Oft ist ja noch in vielen Unternehmen so dieses typische hoher männlicher Anteil, ja, wenig Frauen in Führungspositionen. Also auch von der Konstellation her manchmal so wie es in alten Hierarchien war. Was kann das mit mir machen, wenn ich in solche Räume komme? Was kann das in mir auslösen, wenn ich vielleicht in solchen Meetings sitze? Was macht das vielleicht mit mir in meinem Verhalten, im unbewussten Verhalten auch?
Ja, also wie gesagt, kann natürlich so oder so sein, je nachdem, was ich mitbringe. Also ich zum Beispiel war eine Person, ich sage auch extra war, da hat sich unglaublich viel getan. Aber als ich eine junge Frau war, war für mich Kampf gegen die Männer angesagt, weil ich aus einem Familiensystem gekommen bin, wo Männer versagt haben. Entweder sind sie gestorben, da konnten sie ja nun nichts für, das gebe ich natürlich zu an der Stelle, aber trotzdem hat es so ein Gefühl gemacht, Männer lassen dich allein. Männer können nicht wirklich gut mit Frauen umgehen. Ich habe in meinem System auch Männer erlebt, die mit Gewalt gegen Frauen vorgegangen sind. Und ich habe dann mich über die Männer gestellt. Ich habe eine gewisse Verachtung für diese Männer empfunden und ich habe ihnen den Kampf angesagt. Und wenn mir jemand patriarchalisch kam, dann konnte der bei mir auf Granit beißen. Ich war, ja, aber das hat natürlich gar nichts gebracht, außer dass Kampf und Negativität entstanden ist und ganz klar war, ich kann niemals irgendwo unter jemandem Männlichen arbeiten. Und bis dann ich diese Arbeit ja selber auch gemacht habe und in der Tiefe mich versöhnt habe erstmal mit den Männern in meiner Familie, was nicht bedeutet, dass ich gut geheißen habe, wenn sie Gewalt gegen Frauen angetan haben und so weiter. Aber ich habe in der Tiefe verstanden, was für ein Leid auch Männer mit sich tragen und dass auch Männer oder gerade Männer das schwache Geschlecht sind, weil sie so traumatisiert sind und dass vieles in dem Gebaren von Männern eigentlich, es ist toxisch, aber es ist auch Trauma induziert. Es ist eine kranke Reaktion auf schlechte Vergangenheit, die sie und ihre Vorfahren erlebt haben. Und dass ich wirklich verstanden habe, Männer brauchen Hilfe. Männer brauchen wirklich auch diese Entwicklung, die jetzt Frauen schon seit so, so vielen Jahren machen. Und die sehe ich im männlichen Bereich nicht. Also die Männer bleiben stehen, sie entwickeln sich nicht weiter. Zum Glück ändert sich das gerade jetzt allmählich. Aber Männer brauchen eine Befreiung vom Patriarchat. Sie brauchen Feminismus für sich, weil Feminismus wirklich heißt Gleichberechtigung, Augenhöhe, wir sind miteinander. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was passiert mit mir, wenn ich in solchen männlichen Strukturen bin und ich trage diese transgenerationalen Themen in mir, dann bin ich entweder auf Kampf, vielleicht tue ich es ihnen gleich, um mit ihnen mitzuziehen und auf diese Weise ihnen irgendwie eine Stirn bieten zu können. Aber ich verleugne dann vielleicht wirklich meine weibliche Kraft. Und mittlerweile glaube ich, dass Frauen, wenn sie wirklich verstanden haben, dass Weiblichkeit nicht die patriarchalische Sicht bedeutet, die uns ja immer wieder zurückschrumpft auf die Lieben, immer nur gebend, immer nur Caregiving, dass das unsere Natur sei, sondern auf die wilde Kraft der Frauen, die Kinder gebären, die Leben schenken, die so eine Power haben, die länger leben als Männer und. Ja, wir können da genug aufzählen. Mhm. Und wenn sie begreifen, dass das nicht besser ist als das Männliche, sondern eine ganz, ganz kostbare Gabe und eine tiefe Kraft, mit der wir ganz viel erreichen können. Und wir müssen nicht männlich werden, um Kraft zu haben, sondern wir müssen diese weibliche Seite in uns genauso gut nähren und behandeln wie unsere männliche Kraft, weil wir tragen ja sowieso beides an uns, männlich wie weiblich. Und wenn wir damit ausbalanciert in solche Treffen gehen, glaube ich, bewirken wir viel mehr als durch unterwürfig sein oder aber in so einen Kampf gehen. Also entweder sind wir drüber oder drunter. Und wenn wir begreifen, Augenhöhe, das ist das. Und das kann ich auch tun und machen, auch wenn das Gegenüber das nicht macht. Dann kann ich mich ganz gelassen wehren gegen Übergriffigkeit, aber ich bleibe mit mir und meiner Kraft verbunden und verstehe mich auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, die größte Kraft, die man machen kann und geben kann.
Ja, so wichtig. Vor allen Dingen, weil wir dann ja wirklich diese Klarheit von uns selber und auch diese Eigenüberzeugung haben. Ja, die
ja.
Okay zu sein, auch wenn wir vielleicht Dinge nicht perfekt können, ja, wie jemand anderes ja auch nicht, ja, also einfach okay zu sein mit seinem eigenen Wert und mit seinem eigenen Weg, und das in den Situationen sich immer wieder bewusst machen, weil ich kenne das noch sehr gut von mir, bei mir kam die Komponente, ich war sehr jung, bin dann in eine männliche Führung, also eine männlich dominierte Branche rein, war Führungskraft und ich habe hochgeguckt zu denen und habe immer gedacht, die haben es voll drauf, die sind bestimmt wahnsinnig schlau, weil die sind ja in den Positionen. Und da waren auch wirklich Schlaue ohne Frage dabei. Gleichermaßen habe ich immer wieder mich dadurch klein gemacht, weil ich, bei mir hat das eine Menge damals ausgelöst und mit Sicherheit hatte das bei mir auf jeden Fall auch was Historisches im Hintergrund, wo ich heute viel, viel mehr Klarheit habe. Aber deswegen ist es so wichtig, danke, dass du auch die Einblicke gibst, wie, dass du eher in sogar in das Rebellische eher gegangen bist oder so in diese jetzt erst recht gegangen bist, dass es da einfach so unterschiedliche Wege gibt und sich selber dazu beobachten, gerade auch wenn ich eben nicht in meiner Natürlichkeit bin, so wie ich eigentlich sein möchte. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, dann auch an der Stelle zu gucken, wo gehe ich in diese Scheinidentität, die du vorhin auch angesprochen hast.
Genau. Also ich habe ja immer wieder in den Aufstellungsarbeiten gibt es ja so eine Vielzahl von Themen und immer wieder taucht eben genau dieser Aspekt auf, wann bin ich wirklich authentisch Frau? Ne? Habe ich diese vielen Rollen, die seit Generationen in mir drin stecken und die mich ja auch in diese Treue bringen, ne? Dass ich zum Beispiel denke, eine Frau darf nicht laut sein, die darf nicht wütend sein, all diese Themen zu gucken, ja, wie bin ich denn als Frau frech? Wie bin ich denn als Frau laut? Wie bin ich denn als Frau wütend? Und ich sage immer, der heilige Zorn. Das ist das, wo ich die Frauen auch sehe, wenn sie noch mehr in diesen heiligen Zorn kommen, nicht in die Gewalt und das Unterdrücken, sondern wirklich in diese tiefe Kraft und in diese Wut über das, was ungerecht ist und sich dann verbinden mit dieser inneren kraftvollen Seite, die auch massiv sein darf und kann, ne?
Die Veränderung vorantreibt.
Genau.
Ja, und nicht mehr erträgt, sagen wir es mal so. Ja, so wichtig, so wichtig. Wir haben schon so ein bisschen Frauenbilder. Ja, du hast es ja auch angesprochen. Also zum einen natürlich, da kommen schon Schönheitsideale, die sich auch über Jahrzehnte immer wieder über die Generationen ein Stück weit mit dazu. Dann dieses Thema, ne, was wird von der Mutter erwartet? Ja, du hast gerade gesagt, ja, so, wir sind so die, von denen erwartet wird, dass wir automatisch Kinder betreuen und können und überhaupt, ja, und das einfach das Ganze, was dahinter steckt, ja oft gar nicht gesehen wird. Was gibt's so noch für Bilder, vielleicht auch die von Frauen sich über Jahrhunderte fast oder Jahrzehnte, die du auch vielleicht auch in deiner Arbeit immer wieder erlebst, vielleicht bei Aufstellungen, aber vielleicht auch in den Einzelsessions, die so tief sitzen, diese Frauenbilder, die einen einfach bremsen, nenne ich es mal so, diese veralteten, verkrusteten Frauenbilder.
Ich glaube, die beiden wichtigsten hast du auch schon genannt. Also einfach ganz oft ist es das Thema Aussehen, Schönheit, eins der Dinge, mit denen uns natürlich das Patriarchat klein gehalten hat und es noch immer tut. Und ja, wir alle, glaube ich, nicht frei sind davon. Also ne, es sei, also egal, gehe ich ohne Schminke aus dem Haus, darf ich einfach als Mutter hinterher Bauch haben und Risse irgendwie in der Haut, die Dehnungsstreifen und so weiter, darf ich irgendwie Falten bekommen, wenn ich älter bin. Also wir leben ja immer noch in einer Welt, in der Frauen gelobt werden, wie toll sie doch aussehen im Alter und sie haben alles voller Botox oder OPs und Schönheitsoperationen sind mehr denn je gefragt, auch bei ganz, ganz jungen Frauen. Und natürlich, statt wir da an der Stelle von den Männern gelernt haben, haben jetzt leider auch umgekehrt die Männer dazugelernt und ist ja auch schön, dass sie sich schön machen wollen für uns und so weiter. Aber ich denke, dass hier eine ganz, ganz tiefe Verwechslung steht, nämlich etwas werden, also irgendwie werden zu müssen, damit ich geliebt und anerkannt oder erfolgreich sein kann. Ne? Ich muss schön genug sein, ich muss klug genug sein, all diese Dinge. Und ich glaube dann im Inneren, wenn ich das erreiche, dann bin ich endlich okay. Und das ist ein großer Irrtum, weil darum geht es nicht. Es geht ja um mein wahres Wesen und so, wie ich bin. Und wir wissen ja von vielen erfolgreichen Menschen, dass das nicht bedeutet, dass sie wirklich angekommen sind und dass sie wirklich selbstzufrieden und selbstsicher sind, sondern dann haben sie dieses Fake-Bild vielleicht unter Umständen auch erreicht. Ne, wissen wir von vielen Models oder Schauspielern oder SängerInnen, die wirklich dann dastehen und trotzdem immer noch in der Tiefe unglücklich sind. Also das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Themen. Und ich glaube, andere Themen, die wirklich wichtig sind, sind, dass die klugen Frauen, die wir in unseren Ahnenreihen haben, die sind natürlich viel zu kurz gekommen, weil sie ihr Wissen einfach nicht zeigen konnten. Also wenn wir wirklich mal da anfangen, wo das weibliche Wissen zerstört wurde, das war dann eben durch die christliche Kirche sozusagen, die dann eben die Hexen verbrannt hat. Ich sag's jetzt mal so, wie es war. Das waren alles kluge, weise Frauen, die verbunden waren mit Weisheit, mit Wissen, mit weiblicher Wissenschaft. Und bis heute ist es so, dass alles, was nur danach riecht, wird ja als esoterisch und Schmu abgetan. Und da haben wir noch viel zu tun. Wir haben so viel zu tun, dieses Bild von der wissenden Frau doch endlich wieder aus der Versenkung zu holen und zurückzuschauen, wie viele kluge Frauen und nicht die in Männerdomänen waren, sondern auch die einfach nicht gesehen wurden mit ihrem Wissen. Mit ihrer Art, das Wissen auch weiterzugeben, dass wir da nochmal aufräumen müssen und schauen müssen, was sich dadurch bei uns hier heute noch verändern muss, damit wir diese Art Wissenschaft auch mit reinholen können.
Jetzt haben wir so ein bisschen auch über vielleicht auch eher kollektive Prägung, ne? So dieses Mutterbild, Schönheitsideale und so weiter. Wie kann ich dann vielleicht auch, wenn ich merke, da ist was eher Individuelles bei mir in der Familie? Da gibt's ja wahrscheinlich auch nicht das eine typische Anzeichen oder das eine typische Signal. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich so einen inneren Druck und ich merke, irgendwas ist, da merke ich, da versuche ich irgendwas gerecht zu werden, was ich eigentlich nicht bin. Vielleicht sind das so allgemeine Anzeichen, ja. Wie kann ich mich so ein bisschen auch vielleicht mit Hilfe des Generation Codes auf den Weg begeben? Was sind da so die typischen oder Empfehlungsschritte, die du sagst?
Also ich weiß, dass die Evolution ja immer darauf bedacht ist, dass es gut nach vorne weitergeht. Und interessanterweise ist das auch genau die Frage, die ich mir stelle, damit ich verstehe, was bei mir eigentlich die Themen sind. Und zwar die Frage, falls ich ein Kind habe oder einmal möchte, aber selbst wenn ich es nicht möchte, stelle ich mir einmal vor, ich hätte eins und frage mich, worin soll es meinem Kind einmal besser gehen als mir? Oder was soll meinem Kind besser gelingen als mir? Und dann lasse ich einen Augenblick Zeit vergehen und dann komme ich da schon auf Ideen. Also zum Beispiel, mein Kind soll selbstbewusster im Leben stehen oder es soll sich freier fühlen oder es soll irgendwie endlich den Beruf erlernen, den es möchte. Und dann schaue ich zurück und guck mal, wie war es denn bei mir? Und werde wahrscheinlich sofort sehen, bei mir war das auch nicht optimal. Oder gar nicht. Und wenn ich dann auch noch zurückschaue, wie war es denn in den Generationen davor, dann komme ich relativ schnell dazu, dass ich merke, hier verbirgt sich ein Familienthema, was sich wahrscheinlich schon durch mehrere Generationen zieht. Manchmal wird es eine Generation ausgelassen und dann kommt es wieder. Also man kann manchmal so 2, 3 Generationen zurückschauen, um das ganze Bild zu haben. Aber man hat so eine erste Spur. Darum geht es vielleicht. Und das ist eben eine hilfreiche Frage, die ich mir stellen kann. Und natürlich kann ich auch gucken, wo sind bei mir diese Blockaden im Leben? Was sind Muster, die sich immer wieder wiederholen? Also zum Beispiel immer wieder die gleiche Art von Partnerwahl. Oder irgendwie schaffe ich es nie im Beruf, den richtigen Job zu finden. Oder ich weiß gar nicht genau, was ich erreichen möchte. Oder ich komme immer mit bestimmten Menschen an bestimmten Stellen immer wieder nicht weiter. Oder ich stelle fest, finanziell, egal was ich alles auf die Beine stelle, erreiche ich es nicht. Und, und. Also es gibt so bestimmte Muster, bestimmte Themen, die sich wiederholen. Und dann kann ich davon ausgehen, hier ist entweder die Treue am Werk oder aber eben, ich bin an der falschen Stelle. Ich versuche etwas zu erreichen, was gar nicht meins ist. Ich habe immer dieses Bild von dem sogenannten Glücksrahmen. Dazu habe ich auch Interventionen entwickelt, die in einem meiner Bücher auf jeden Fall mindestens beschrieben werden, wo man zum Beispiel schauen kann, was ist denn das ganze Glück für mich? Also mir alles vorzustellen, was für mich Glück bedeutet. Das kann von Weltfrieden bis Partnerschaft, Kind bekommen, beruflich erfolgreich sein. Das kann alles sein. Und dann kann ich mir das einfach mal als Collage auf einem großen Blatt Papier drauf malen, kleben, wie auch immer. Und dann schaue ich, was ist mir bis jetzt erlaubt? Was darf ich? Wie viel Glück, glaube ich, steht mir zu? Und mache dann sozusagen einen kleinen Rahmen, der zeigt, okay, das ist so der familiäre Glücksrahmen, den darf ich haben. Darüber hinaus ist es irgendwie verboten oder aus Treue nicht möglich. Und dann erkenne ich plötzlich, ah, guck mal, wirklich erfolgreich sein im Beruf ist nicht erlaubt oder nur zum Teil. Und dann kann ich in die Tiefe gehen und schauen, okay, wie war es denn für meine weiblichen Vorfahren oder wie war es überhaupt in den Generationen davor? Durften die das sein? Wie war das Thema da? Das ist ja eine Mischung zwischen beiden Ahnenlinien, die dann dazu führt, dass ich genau an dieser Stelle meines Lebens vielleicht nicht erfolgreich bin, dass ich drunter bleibe, dass ich nicht mehr erreiche als meine Vorfahren. Und dann kann ich ja weiterschauen, zu gucken, wie kann ich diesen Glücksrahmen denn erweitern.
Ja, ich werde auf jeden Fall die Übung nochmal machen. Ich habe Gott sei Dank einen Mitschnitt, weil ich sehr, sehr hilfreich finde zu gucken, also vor allen Dingen schon die Einstiegsfrage, was würde ich eigentlich gern meinen Kindern anders wünschen oder anders schon mal in die Richtung geben, weil das ja oft immer der Spiegel ist.
Es gibt sogar auf YouTube eine kleine Meditation und Anleitung dazu. Einfach super. Sabine Lück, Glücksrahmen, glaube ich, googeln und dann kann das jeder von euch machen. Ein kleines Geschenk hier am Rande.
Super, dann packen wir das auch in die Shownotes als Link schon mal, dann ist das direkt verlinkt. Jetzt überlege ich gerade so, ich bin zum Beispiel ein Scheidungskind, und das ist so immer, ich bin halt Scheidungskind, deswegen das und das ist mir wichtig und so, oder das finde ich eben nicht so gut. Man hat so, diese Reflexion hat man ja oft gemacht, ein Stück weit. Ich will nicht sagen jeder, aber einige, so weil man das aktiv mitbekommen hat. Und jetzt sind aber natürlich noch diese anderen Geschichten da von vorherigen Generationen, die ja auch irgendwo vielleicht auch vielleicht auch schlechte Beziehungen hatten. Und Scheidung ist ja immer sowas Schlimmes. Und eine Beziehung, die vermeintlich gehalten hat, aber eigentlich in ihrem Konstrukt ja auch nicht auf Augenhöhe war, ist immer so dieses, aber die waren doch lange zusammen. Wenn ich jetzt meine Großeltern waren zum Beispiel immer zusammen, und gleichermaßen können die mir ja auch irgendwas mitgeben von Unglücklichkeit über Generationen. Wie siehst du das? Fiel mir jetzt gerade spontan ein, die Frage. Also ist so Scheidung ist ja immer so, wie gesagt, so was ein bisschen Schlimmeres, wird immer noch so ein bisschen, oh Gott, die haben sich scheiden lassen, dann sind alle gleich aufgeregt. Und gleichermaßen, gerade wenn wir uns die vergangenen Jahrhunderte angucken oder Jahrzehnte angucken, war das ja auch nicht unbedingt eine glückliche Beziehung. Wie können wir das vielleicht auch neu framen oder da ein bisschen auf die Suche gehen?
Genau, auch hier gilt es ja wieder zu beachten, der Glücksrahmen. Darf ich denn in der Beziehung glücklicher sein, als meine Eltern das waren? Fragezeichen. Und vielleicht war der Versuch, sich scheiden zu lassen, oder vielleicht war die Tatsache, sich scheiden zu lassen, schon transgenerational begründet, weil ich zum Beispiel nicht den Mann aussuchen durfte, der wirklich zu mir passt, oder aber eben auch nicht glücklicher sein darf. Also ich erzähle das ja auch oft, dass ich eben aus einer Ahnenlinie komme, wo die Frauen alle ihre Männer verloren haben. Und zwar meistens als junge Frau, meistens sogar, wenn ihre Kinder Babys waren. Und bei mir ist der Mann nicht gestorben, aber er hat mich verlassen. Also unsere Ehe hat er nicht gehalten. Da habe ich natürlich genauso viel mit zu tun wie er. als meine Tochter eben 3 Monate alt war. Also eine Wiederholung, die da geschehen ist und die ganz klar eine Treue ist, die ich einerseits zu meinem Ahnenlinien habe, aber ich kenne seine Geschichte auch und auch bei ihm steckt da eine Treue dahinter. Das heißt, in diesem Fall haben wir beide etwas dazu beigetragen, dass diese Beziehung nicht gehalten hat. Und das hat natürlich wieder zu Leid geführt, zu mir, für mich, für mein Kind und natürlich auch für die andere Seite. Mhm. Und wenn ich dann zurückschaue, bei mir waren es eigentlich keine unglücklichen Ehen, sondern eben der Verlust der Ehepartner. Mhm. Bei anderen sehe ich aber oft auch das Thema, dass sie total unglücklich waren in dieser Partnerschaft. Vielleicht gab es Gewalt, vielleicht gab es Unterdrückung, vielleicht gab es Abhängigkeit, die so groß war, dass der innere Wunsch, den man dann vielleicht als Tochter gespürt hat, ich möchte hier frei sein, ich möchte mich nicht unterdrücken lassen, aber ich kann nicht anders, dass dieses Mädchen, diese Tochter dann gesagt hat, okay, ich werde mich niemals später so einengen lassen. Und sobald der Mann irgendwie ein Anzeichen von das passt nicht, hat, dann lasse ich mich scheiden oder trenne mich. Oder aber einfach, weil sie auch nicht glücklich werden darf, muss sie irgendwie in der Ehe, werden dann bestimmte Themen irgendwie hochgeholt. Ich habe dazu ja jetzt auch gerade ganz ganz aktuell einen neuen Kurs irgendwie bei Sinnsucher gemacht, wo es um diesen unbewussten Paarvertrag geht. Das heißt, wie Paare sich finden, hat eben auch ganz viel damit zu tun, was die Paare in den Generationen davor erlebt haben und erfahren haben miteinander. Und das wird dann eben in dieser Beziehung neu belebt und hat dann eben Auswirkungen, ob wir zusammenbleiben, ob wir nicht zusammenbleiben, ob wir extra zusammenbleiben, obwohl es nicht mehr passt. Ne? Ich glaube, das war auch so ein bisschen, worauf du hinweisen willst. Vielleicht ist eine Scheidung auch gerade etwas Gutes. Aber wie gesagt, da kann man ganz individuell schauen, wie waren denn da die Beziehungen in den Generationen davor?
Ja, ist auch mehr oder weniger eine spontane Frage gewesen, um einfach so ein bisschen diese unterschiedliche Wahrnehmung auch natürlich auch gerade so in den hierarchischen Systemen, die sich jetzt ein bisschen normalisieren, aber vor vielen Jahren noch natürlich nochmal anders waren, zumindest in meiner Familie natürlich auch, oder in meiner zumindest. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, auch wie ist es mit Finanzen und so, welchen Einfluss hat denn auch, also ich meine, ist eigentlich auch eine zu breite Frage, aber also weil natürlich wird es einen Einfluss haben, wenn ich eine Generation habe vor mir oder auch da noch davor, die vielleicht auch sehr, sehr sparsam mit Geld umgegangen ist, weil Kriegszeit und so weiter und alles umgedreht wurde und immer aufgegessen werden musste und so weiter. Natürlich zieht sich das auch hin. Aber manchmal sind es ja Dinge, die wir heute einfach so machen, wie wir sie machen und gar nicht mehr so analysieren. Aber auch da, vielleicht magst du da mal ein paar Beispiele nennen, was so Money-Mindset, aber auch Essverhalten vielleicht so für Ursprünge haben können?
Also, wie gesagt, alles, was mich ausmacht, wie ich in dieser Welt stehe, wie ich mit den Dingen umgehe, hat alles seinen Einfluss in der Kindheit, aber eben auch in dem, was einem schon mitgegeben wird als Glaubenssätze, als Überlebensstrategien, als Muster, die über Generationen da sind und eben immer in diesem Spannungsfeld, ich will es besser machen und gleichzeitig muss ich aber treu sein, ich darf nicht mehr erreichen. Und es kann zum Beispiel sein, dass eine Familie sehr arm war, und vielleicht Ungerechtigkeiten passiert sind, also sei es durch Kriegswirren, sei es durch andere Erfahrungen, dass zum Beispiel Grund und Boden einfach weggenommen wurde oder nicht mehr da war. Und dann kann es sein, dass der Auftrag an die nächste Generation ist, das wieder aufzubauen. Also wird der Fokus da direkt gesetzt. Ich muss ganz, ganz viel schuften, arbeiten, wieder aufbauen. Und vielleicht gelingt es sogar, aber dafür werden dann vielleicht die Dinge geopfert, die eigentlich mir wirklich wichtig wären und die ich machen kann. Oder man hat nicht genug auf sich aufgepasst und sich verausgabt und sich selber irgendwie ausgebeutet. Es kann aber auch sein, dass man treu sein muss und wiederholt, meinetwegen, wenn jemand Konkurs gegangen ist, auch in den Konkurs zu gehen und das zu wiederholen oder es plötzlich zu erleben. Oder man, meinetwegen der Vater ist mit seiner Firma Konkurs gegangen, dass man dann einen Mann heiratet, der ebenfalls Konkurs geht oder so. Also solche Dinge passieren und dass man innerlich vielleicht auch aus Treue eben drunter bleibt. Oder wie gesagt, sich besonders anstrengt, ganz viel Geld zu machen. Es kann auch sein, dass man deswegen in Abhängigkeiten geht oder gerade deshalb nicht in Abhängigkeit geht. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell, je nachdem, welchen ja, Heilungsweg sozusagen, so nenne ich das ja immer, das Kind damals eingegangen ist. Wollte es Vorbild sein für die Eltern? Wollte es sich einfach anpassen? Wollte es sich zur Verfügung stellen nochmal als innerlich versorgtes Kind, ne, für die Eltern? Was zum Beispiel bedeutet, dass ich in der nächsten Generation vielleicht dafür sorge, selbst versorgt zu sein, weil es die Mutter nicht war und so weiter. Also wie gesagt, man kann da eben schon sehr, sehr individuell hinschauen. Jetzt hattest du nochmal Essstörungen angesprochen. Essstörungen ist nochmal ein ganz besonderes Thema, weil Essen ja ganz, ganz eng verbunden ist mit Bindung, mit der ersten Bindungsperson der Mutter, die wir ja schon erleben, wenn wir im Mutterleib sind und die dann natürlich da ist, wenn wir auf die Welt kommen und wir gestillt werden und ja, Liebe und Essen einfach eins sind. Und das hat natürlich nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung. Und hier sind auch oft sehr stark traumatische Erfahrungen im Hintergrund, die dieses Bindungsverhalten stören. Nämlich einmal die Bindung und Beziehung zu mir selbst, die durch Trauma immer zerstört wird. Und wie sich das dann auswirkt, wenn ich selber Bindungsperson bin und ein Kind ja bei mir habe, das gespiegelt werden will, das Bindung erfahren muss. Und wo ich dann selber mit meinem Trauma oder dem übernommenen Trauma da sitze und einfach ja nicht wirklich emotional vielleicht erreichbar bin und Essen dann eben damit in so einem engen Kontakt ist.
Ja, interessante Kausalität. Ja, ist auf jeden Fall nochmal ein Signal. Jeder, also vielleicht, ich nehme das mal so als eine Botschaft, die ich zumindest nochmal mitgenommen habe, mit und möchte ich auch gern teilen. Immer wenn wir irgendwo merken, es ist irgendwas ungesund in Verhaltensweisen, in Scheinidentitäten, die wir eigentlich gar nicht sind. Ich glaube, dann sollten wir die Tür aufmachen, sowieso genauer hinzugucken. Das ist, glaube ich, klar. Aber dann vielleicht auch, wenn wir vielleicht meinen, wir haben schon öfter mal hingeguckt und sind so ein bisschen hilflos, ein bisschen tiefer zu gucken in wirklich die Ursprünge. Und das kann in der Eltern-Kind-Beziehung liegen, aber es kann auch eben viele, vielleicht so die ein oder zwei Generationen davor schon zurückliegen und dafür sich hinzugucken, weil gerade in der Führungspersönlichkeit, wo wir ja wirklich auch mit Menschen arbeiten, wo wir Verantwortung haben für Menschen, aber auch natürlich weiterhin für uns, ist es noch so wichtiger, wirklich bei sich zu sein und vor allen Dingen mit seiner Echtheit, so gut es geht, die vielleicht nicht immer 100% ist, klar, in einem Organisation mit Systemen, wo man natürlich sich auch anpasst und so weiter, ist es trotzdem manchmal, glaube ich, schwierig gleichermaßen, aber macht es glücklicher, da zu gucken, diese Türen zu öffnen, gerade wenn ich merke, es wird ungesund.
Genau. Ja. Wichtig vielleicht noch, gerade im Leadership kann man aber eigentlich auf alle Berufe umgestalten, ist immer diese Leid- und Leitfrage, also einmal mit D, einmal mit T geschrieben. Also sich zu fragen, das, wo ich jetzt bin, das, was für mich mein Wunsch ist, wo ich wirken möchte, wo ich spüre, da habe ich so etwas wie Berufung oder Mission. Was ist dahinter das Leid, das ich aus den Ahnen sozusagen mitbringe? Also wo möchte ich gerne etwas lösen, heilen und so weiter? Und welches Leid hat mich da geprägt? Und was waren vielleicht Vorbilder? Waren vielleicht positive Dinge, die ich mitbekommen habe? Zum Beispiel bei mir sind alles unglaublich starke Frauen, die überhaupt nicht an ihrer Kraft zweifeln, weil sie das erlebt haben. Sie haben es geschafft, um hier allein zu überleben, ihre Kinder groß zu kriegen. Da ist so eine tiefe Selbstverständlichkeit gewachsen. Wir Frauen haben Kraft, wir sind stark. Und auch das ist dann etwas, was mich leitet in meinem Leben und was mein Selbstbewusstsein irgendwie stärkt. Und dann eben zu unterscheiden, was hat mich eben geleitet und wo ist das Leid aber eigentlich auch etwas, was mich prägt und was mein Sein und meine Führungsqualität eben beeinflusst.
Das ist ein schöner Abschiedssatz und gleichermaßen habe ich noch drei letzte persönliche Fragen an dich, liebe Sabine. Und zwar einerseits, was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten? Gibt es da einen bestimmten?
Ja, da sagst du was. Ich dieses Jahr damit angefangen, Retreats in Namibia zu machen. Ich bin ja da geboren und aufgewachsen.
Ah.
Und es war so unglaublich schön, an diesen Kraftorten meine Arbeit zu machen. Und das hat so eingeschlagen, dass ich jetzt fürs nächste Jahr schon zwei Retreats geplant habe. Und ja, ist definitiv mein Lieblingsort zu arbeiten an diesen wunderbaren Orten. Namibia ist eine wunderschöne Landschaft,
Wow.
wunderschöner Ort und die Natur arbeitet dann mit.
Wow. Ja, ich habe es mir auf deiner Website gesehen, diese Namibia, und hab mir wirklich die Frage gestellt, warum eigentlich Namibia? Jetzt weiß ich es. Aha. Und das letzte Buch, was du gelesen hast?
Ui, ich habe
Ui. Dein
vier
eigenes Buch
Bücher,
wahrscheinlich.
mindestens gleichzeitig
Ja,
bei
okay.
mir auf dem Bett liegen. So, jetzt müsste ich den Titel wissen. Also, das ist tatsächlich Maya Göpel, heißt sie, glaube ich,
Ja,
sagt.
Göbel,
Genau, mit dem neuesten irgendwie Werte und Ethik, Kompetenz. Also,
ne?
das neue pink-orangene Buch. Titel ist mir gerade etwas entfallen, aber unglaublich
Bringen
kostbar,
wir zusammen.
unglaublich wichtig.
Ja, sie ist auch wirklich eine sehr, sehr inspirierende Frau. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Eine Sache, die dich sofort entspannt.
Mein See, also ich habe hier in der Nähe einen See, der ist wunderbar. Da gehe ich im Sommer täglich rein und ich bin drin und schon bin ich entspannt. Es ist einfach so ein Kraftort.
Lieben Dank, Sabine. Ich glaube, die Message ist klar. Jeder, der so ein bisschen wirklich echt sein will, der sich besser verstehen will, der vielleicht auch das ein oder andere komplexe System bei sich ein bisschen mehr Lösung reinbringen möchte, kommt an dem Thema nicht vorbei. Und vor allen Dingen, wenn es geht, mit Freude, ein bisschen neugierig sein, zu gucken, hinter die Türen zu gucken, was verbirgt sich in verschiedenen Generationen meiner eigenen Vorfahren, aber auch natürlich kollektiv, da immer wieder ein Stück weit die Verständnis dafür zu bekommen. Denn am Ende des Tages, und das möchte ich nochmal betonen, was du auch gesagt hast, geht es darum, dass ich mich gut fühle, dass ich mich nicht nur gut genug, sondern mich gut fühle, das hast du gesagt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was uns alle gut tut, sich gut zu fühlen und einfach so okay zu sein, so wie wir sind und dabei happy zu sein. Also lieben, lieben Dank, Sabine, dass du zu Gast warst. Wir machen diverse Links auf jeden Fall in die Shownotes zu deinen Büchern, zum Retreat nach Namibia, deine Meditation, die du erwähnt hast. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinspixen und weitermachen und reintauchen und tiefer tauchen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Anstoß, der auf jeden Fall, denke ich, damit angestoßen ist. Also lieben Dank und großen Dank, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich auch sehr und ich lade vor allen Dingen auch Menschen ein, die Weiterbildung machen wollen. Denn in meinem Institut bilde ich auch aus und ihr seid sehr herzlich willkommen.
Super Tipp, Dankeschön. Dankeschön an uns alle und einen wunderschönen Tag.